Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich zu unserem ersten Gottesdienst, zu unserem ersten Sonntagsgottesdienst im Jahr 2020. Muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen an die Zahl, an die 20er Jahre. Ich freue mich, mit euch diesen Gottesdienst feiern zu können. Meine Frau Elfriede und ich, wir haben 7 Enkelkinder. Wir warten im Moment auf das 8., aber es ist noch nicht sichtbar. Es ist schon da, aber wir haben es noch nicht von Angesicht gesehen. Mitte Dezember war eins der Enkelkinder mit seiner Mama im Krankenhaus. Da bestand Verdacht auf eine Lungenentzündung. Wir haben alle für ihn gebetet. Und einer seiner Cousins, seiner Vettern, hat folgendes Gebet gesagt, das beschäftigt mich seither. Bitte Gott, mach heute Nacht, dass der Jona gesund wird. Oder sonst morgen. Oder kannst du es in der nächsten Nacht nochmal versuchen? Machen. Das will ich. Bitte. Als ich mich mit der Jahreslosung für dieses Jahr beschäftigt habe, da ist mir natürlich dieser Spruch wieder eingefallen. Der steht bei uns in den Kindersprüchen, das ist eine WhatsApp-Gruppe, wo wir so besondere Sprüche unserer Enkelkinder nachlesen können. Wir haben vorhin schon gehört, wie die Jahreslosung lautet, nach der Luther-Übersetzung oder ich weiß nicht genau, nach welchen Übersetzungen noch heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jetzt weiß ich nicht, was ihr mit dieser Jahreslosung anfangen könnt. Vielleicht gibt es einige unter uns, die sagen, ich glaube und gut, das andere brauche ich nicht. Bei mir gibt es keinen Unglauben, keine Zweifel. Wunderbar, freue ich mich mit euch. Vielleicht oder mit Sicherheit, wenn ich von mir selber ausgehe, gibt es da auch manchmal den zweiten Teil. Ich glaube, aber Jesus, ja, das sind noch so irgendwelche Zweifel in manchen Punkten. Noch, vielleicht nicht gerade Unglauben, aber doch so Unklarheiten. Wir wollen uns jetzt heute miteinander anschauen, wer diese Aussage gemacht hat und in welchem Zusammenhang das war. Und ich lese dazu einen etwas längeren Text. Da steht, wie wir vorhin schon gehört haben, in Markus 9 und ich lese Vers 14 bis 29. Da kommt noch eine Geschichte vorher, zu der sage ich gleich noch was. Aber in Vers 14 heißt es dann, als sie, nämlich Jesus mit Jakobus, Johannes und Petrus, als sie zu den anderen Jüngern kamen, fanden sie diese von einer großen Menge umringt und im Streit mit einigen Gesetzeslehrern. Als die Leute Jesus sahen, wurden sie ganz aufgeregt. Sie liefen auf ihn zu und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr denn? Fragte er sie. Einer aus der Menge erwiderte, Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer, wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat einen Schaum vor dem Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, also einen bösen Geist, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, fragte Jesus den Vater. Wenn du etwas kannst, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen: Ich glaube ja. Hilf mir bitte aus dem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag reglos da, sodass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf. Als Jesus später im Haus allein war, fragten ihn die Jünger: Warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden, erwiderte Jesus. Soweit der Bericht aus dem Markus-Evangelium und jetzt noch kurz zur Vorgeschichte, wie versprochen. Jesus war mit drei seinen Jüngern, mit Petrus, Jakobus und Johannes, auf einen hohen Berg gestiegen. Und dort vor den Augen der Jünger veränderte sich plötzlich das Aussehen von Jesus. Seine Kleidung wurde blendend weiß und dann erschienen Elia und Mose vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Rabbi, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus da. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Denn er und die beiden anderen Jünger waren vor Schreck ganz verstört. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme: Das ist mein lieber Sohn, hört auf ihn. Sie schauten sich um und sahen auf einmal niemand mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Und dann gehen sie gemeinsam von dem Berg, steigen sie wieder runter und gehen zu den anderen Jüngern, zu den übrigen Jüngern. Und diese waren offensichtlich mit den Schriftgelehrten, mit einigen Schriftgelehrten in Streit geraten. Als die Leute dann Jesus sahen, wurden sie noch mehr aufgeregt. Und Jesus fragte: Worüber streitet ihr euch denn? Wir wissen gar nicht genau, über was sie gestritten haben. Vielleicht haben sie darüber gestritten, ob das überhaupt möglich ist, diesen jungen Mann zu heilen, der besessen war. Wir würden heute vielleicht sagen, der epileptische Anfälle hatte. Ich weiß nicht genau, was er hatte. Aber sie sagen jetzt nicht, worüber sie streiten. Die Schriftgelehrten sagen nichts, die Jünger sagen nichts, sondern der Mann, der Vater des Jungen, tritt aus der Menge und sagt: Rabbi, Meister, es ist so, ich bin mit meinem Sohn hierher gekommen, ich wollte ihn zu dir bringen. Also offensichtlich hatte der Vater Vertrauen zu Jesus, sonst wäre er nicht mit seinem Sohn dahin gekommen. Und er sagt: Dieser Sohn, der kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat dann Schaum vor dem Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger jetzt gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Wie gesagt, dieser Vater hatte von Jesus Hilfe erwartet. Er hatte gehofft und ich denke, er hat auch vertraut, er hat geglaubt, dass Jesus seinem Sohn helfen kann. Aber Jesus ist nicht da. Und da denkt er: Naja, wenn Jesus nicht da ist, dann wende ich mich mal an seine Jünger. und er wird enttäuscht. Die konnten es nicht. Ich weiß nicht, was sie versucht haben, steht nicht aufgeschrieben, aber es heißt, sie konnten es nicht. Und dann, wie gesagt, kommt es offensichtlich zum Streit der Jünger mit den Schriftgelehrten. Und Jesus sagt dann, dass er unter dem Unglauben der Menschen leidet. Er sagt, wie lang muss ich denn noch bei euch sein? Wie lang muss ich euch ertragen? Bringt den Jungen her. Und als sie den Jungen zu Jesus bringen, wird er nicht gleich gesund, wie wir es vielleicht erwartet hätten, sondern hat einen neuen Anfall. Und Jesus fragt den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortet, von klein auf. Und oft hat ihn der Geist schon ins Feuer und ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Der Vater ist verzweifelt, weil die Jünger ihm nicht helfen konnten. Er ist verzweifelt, weil sein Sohn so viele Jahre schon krank ist, weil niemand ihm helfen kann. Und jetzt, nachdem die Jünger keinen Erfolg hatten, da fängt er offensichtlich an, auch am Können von Jesus zu zweifeln. Kommt euch das bekannt vor? Wie ist das in eurem Leben vielleicht? Vorher haben wir eine Minute für einen Freund gebetet. Vielleicht betest du schon mehrere Jahre für diesen Freund oder diese Freundin. Und du siehst keine Veränderung. Du hast das Gefühl, es bewegt sich nichts. Vielleicht bist du in einer Lebenssituation, wo du dringend dir Änderung wünschst und du betest und betest und du kannst nicht, merkst nicht, ob Jesus eingreift oder dass Jesus eingreift. Vielleicht leidest du unter einer Krankheit, unter einer körperlichen Beeinträchtigung. Und du bittest um Heilung vielleicht schon lange. Oder für eine andere Person, von der du weißt, die krank ist und die dich um Gebet gebeten hat. Und du siehst keine Besserung. Wie hat Jesus auf diese Zweifel geantwortet damals? Wenn du etwas kannst, fragte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Spricht Jesus jetzt hier von seinem Vertrauen auf Gott? Wenn er für den Jungen betet und Gott vertraut, dann wird er gesund. Oder spricht er vom Glauben der Jünger, die das vergeblich versucht haben? Oder spricht er vom Glauben des Vaters? Auf wessen Glaube kommt es an? Ich denke, das gehört alles zusammen. Jesus vertraut seinem himmlischen Vater, dass der eingreifen kann. Und er möchte, dass auch wir dem himmlischen Vater vertrauen, dass er eingreifen kann, dass er handeln kann. Und jetzt kommt diese Aussage, die für dieses Jahr zur Jahreslosung geworden ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In einigen anderen Übersetzungen heißt, hilf mir aus dem Unglauben. Aus dem Unglauben heraus. Es klingt für mich wie ein Hilferuf. Vielleicht wollte er sagen, Jesus, ich glaube doch eigentlich schon an dich. Deswegen bin ich ja gekommen. Was erwartest du eigentlich von mir, Jesus? Reicht mein Glaube vielleicht nicht aus? Oder ist es schlimm, dass ich so enttäuscht bin von deinen Jüngern, von den anderen Christen? Könnte man heute vielleicht sagen. Vielleicht wollte er sagen, na, du siehst doch, dass ich zwischen Hoffen und Zweifel hin und her gerissen bin. Ich hoffe ja, dass du meinen Sohn gesund machen kannst, aber ich habe doch meine Zweifel, ob du das wirklich kannst. Vielleicht hat er auch so gedacht, glaube ich überhaupt richtig? Ist mein Glaube, mein Vertrauen tief genug? Und deshalb hört er nicht auf mit ich glaube, sondern er fügt noch dazu, hilf meinem Unglauben oder hilf mir aus dem Unglauben. Ich glaube, der Vater hier in dieser Geschichte, der erkennt, dass nicht nur sein Sohn Heilung braucht, sondern auch er selber. Sein Glaube, der doch jetzt ins Wanken geraten ist, dadurch, dass die Jünger nicht helfen konnten, der braucht Heilung. Und darum bittet er, hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Und dann handelt Jesus und macht den Jungen gesund. Auf den ersten Blick war er gar nicht gesund, sondern er lag da wie tot, bewegungslos, regungslos. Die Leute haben schon gedacht, ja, jetzt ist es vorbei mit ihm, jetzt ist er tot. Jetzt hat Jesus zwar den Geist ausgetrieben, den Bösen, aber der Junge ist tot. Aber Jesus hat ihm aufgeholfen und er war wirklich geheilt. Später, als Jesus dann mit seinen Jüngern allein war, haben sie gesagt, warum Jesus, warum könnten wir denn nicht austreiben? Das hat sie beschäftigt. Und Jesus sagt, solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden. In manchen Übersetzungen oder Urtexten heißt es durch Gebet und Fasten. Ich denke, Jesus will auf jeden Fall damit sagen, durch konzentriertes Gebet, durch Gebet, das voll auf mich ausgerichtet ist, auf den Vater im Himmel ausgerichtet ist. Nur dann können solche Geister ausgetrieben werden. Aber was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für unseren Alltag? Der Morgen oder spätestens übermorgen beginnt. Morgen haben wir ja noch Feiertag, aber ich denke, da brauchen wir vielleicht auch Glauben für bestimmte Begegnungen. Was heißt das für uns? Als ich so über diesen Text nachgedacht habe, auch über das, was mein Enkel da gebetet hat, ich sage es nochmal, bitte Gott, mach heute Nacht, dass der Jona gesund wird. Oder sonst morgen, oder du kannst es in der nächsten Nacht nochmals versuchen, eben machen. Das will ich. Bitte, 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 bitte. Wenn wir beten und es kommen irgendwelche Zweifel in uns hoch, ich denke, dann sollten wir das auch Jesus sagen, weil der sieht es sowieso. Ihm brauchen wir nichts Frommes vorzuspielen. Ja, mein Glaube ist stark und ich habe keine Zweifel in meinem Leben. Wenn du keine hast, ist es gut, dann brauchst du es auch nicht sagen. Aber wenn da noch irgendwas ist, was so in dir Fragen auslöst oder Zweifel oder Unklarheit, vielleicht auch Ungeduld, weil du jetzt schon so lang betest und Jesus immer noch nicht handelt, wenn das da ist, dann sagt das Jesus. Das will ich aus der Jahreslosung lernen. Das nützt nichts, Jesus was vorzumachen oder dem Vater im Himmel was vorzumachen. Unsere Lebenssituationen sind ja ganz unterschiedlich. Es geht uns unterschiedlich gut. Ich frage oft, wenn ich unten Begrüßungsdienst mache, wie geht's dir? Wie geht's euch? Und wenn dann die Rückfrage kommt, ja, wie geht's dir? Sage ich meistens, mir geht's gut oder gut bis sehr gut, manchmal sogar wirklich sehr gut. Mir ist schon bewusst, dass es nicht allen Leuten gleich geht wie mir. Gleich gut geht. Und das ist kein Verdienst, sondern das ist eben so, dass wir in unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Gestern Abend habe ich kurz in den Livestream der Mehrkonferenz in Augsburg geschaltet und habe gerade noch den Schluss gehört vom Samuel Koch, der da in seinem Rollstuhl saß. Das ist der junge Mann, der bei einer Wette, bei Wetten, dass schwer verunglückt ist und seitdem Es war ein aktiver Sportler, seitdem ist er querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Da habe ich so gedacht, ja, für den ist es nochmal ganz anders. Ich glaube, der betet auch, dass er wieder gesund wird. Er hat von einem Traum erzählt, der träumt davon, wieder gesund zu sein, wieder zu laufen, wieder zu schwimmen, wieder aktiv zu sein. Ich kann mich gar nicht so in den einfühlen, weil ich sowas mir gar nicht vorstellen kann. Und so gibt es unter uns auch verschiedene Lebenssituationen, da kann ich mich gar nicht so richtig einfühlen. Und es gibt ja auch unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich von ihrer Vererbung oder von ihrer Veranlagung, von ihrer Erziehung her sind, die leichter vertrauen oder die schwerer vertrauen. Wir haben vorhin von den Kindern gehört im Irak, wo das Vertrauen so erschüttert ist, wahrscheinlich durch den Krieg, die Flucht, die Vertreibung, wo die Unsicherheit, wenn sie jetzt zurückkommen, relativ hoch wahrscheinlich ist, wird es wieder so sein, werden wir wieder bedroht. Unsere Lebenssituationen sind unterschiedlich. Und deswegen fällt uns es auch unterschiedlich schwer zu glauben und zu vertrauen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie du das erlebst. Ich denke, manchmal ist es hilfreich, wenn wir mit anderen Christen darüber sprechen. Mit Menschen, wo wir denken, na, denen fällt das Vertrauen vielleicht leichter. Vielleicht merken wir dann, na, die haben auch manchmal noch irgendwo ihre Zweifel. Vielleicht erfahren wir aber auch Ermutigung und Gebetsunterstützung. Und deswegen wollen wir uns jetzt auch 2 Wochen Zeit nehmen, miteinander zu beten morgens. Morgen früh um 9 geht es weiter hier. Herzliche Einladung schon mal. Ich denke, wir hören nachher noch mal was dazu. Miteinander beten, miteinander teilen, das ist das eine. Und dann gibt es noch eine andere wunderbare Möglichkeit. Wenn wir schwach sind oder wenn wir in Not sind. Und dazu lese ich euch einen meiner Lieblingsbibelverse aus dem Römerbrief, Römer 8, Vers 26. Da ist vom Geist Gottes die Rede. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Paulus war klar, dass auch unter den Christen, unter der Gemeinde in Rom, dass es da Schwächen gab und ganz unterschiedliche wahrscheinlich, dass es da Nöte gab, dass es da Hilflosigkeit gab. Und dann schreibt er weiter, wir wissen noch nicht einmal, wie wir beten sollen, dass es Gott gefällt. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Manchmal denke ich, kann ich jetzt so beten? Und dann tröstet mich dieser Vers hier. Weil da geht noch weiter. Wenn wir schwach sind, wenn wir in Not sind, wenn wir gar nicht wissen, wie wir richtig beten sollen, dann tritt Gottes Geist für uns ein. Das ist eine Zusage und ich denke, dass Gott das dem Paulus aufs Herz gelegt hat, das so zu schreiben. Dann tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich gar nicht in Worte fassen lässt. Mich tröstet das, wenn ich, dann bete ich manchmal, himmlischer Vater, ich bete im Namen von Jesus und durch deinen Heiligen Geist, der mich vertritt, der das Gebet richtig übersetzt, wenn ich da irgendwas Falsches bitte. Und ich schlage vor, dass wir uns jetzt noch Zeit nehmen, jeder für sich, indem wir uns mal überlegen, wie ist das mit meinem Glauben, wie ist das mit meinen Zweifeln, wie ist das mit meinen Schwächen, Nöten, wie ist das, wenn ich manchmal gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ich glaube, manche getrauen sich hier, wenn wir öffentlich miteinander beten, gar nicht was zu sagen, weil sie denken, naja, das ob ich das so richtig beten kann. Die anderen, die können das besser und die anderen, die sind ja die Glaubensexperten und ich getraue mich das gar nicht. Ich lese nochmal den Vers. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und ich denke, jetzt nehmen wir uns mal Zeit, wo jeder von uns in der Stille mit Gott redet, mit Jesus redet, über das, was ihn beschäftigt, über den Glauben, den wir haben, über die Hoffnung, dass sich irgendwas verändert, aber auch ganz ehrlich über die Zweifel, über die Fragen, die da bei uns noch sind. Und wenn du dir nicht sicher bist, wie du da mit Jesus und mit Gott sprechen sollst, dann verlass dich drauf, der Heilige Geist vertritt dich vor Gott. Wir möchten uns ein paar Minuten Zeit nehmen für dieses persönliche Gebet. Vater im Himmel, hab du Dank, dass du unsere Gebete hörst, dass du auch die Fragen hörst, die Zweifel, die vielleicht in uns sind. Und hab du Dank für diese Zusage, dass dein Heiliger Geist uns vertritt vor dir und deine Gebete so vor dich bringt, wie es richtig ist. Amen. Wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Die Jünger sind mal zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, Meister, kannst du uns sagen, wie wir richtig beten sollen? Und dann hat Jesus sie ein Gebet gelehrt, das Vaterunser, und das möchten wir jetzt auch noch miteinander beten. Also wenn du nicht beten kannst, wenn dir völlig die Worte fehlen, dann kannst du auch dieses Gebet benutzen, das Jesus seine Jünger und damit uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.